Kaffee, Kippe, Lederjacke.
Cool, seid ihr bereit?
Jo.
Hallo und herzlich willkommen bei Kaffee, Kippe, Lederjacke. Und ich bin nach einem relativ langen Soundcheck endlich gut angekommen und ich hoffe, ihr könnt uns auch gut hören, weil ich habe nämlich ich bin zu Gast bei zwei ganz wundervollen GastgeberInnen und habe einen fantastischen Tag und es hat irgendwie schon ganz, ein bisschen diffus gestartet. Ich bin seit langer Zeit mal wieder ein bisschen weiter Fahrrad gefahren und zwar bis ins tolle Gütersloh hinein. Wen ich hier vor mir habe, das sagen die euch am liebsten selbst.
Ja. Hi, ich bin Sophie erstmal. Wir sind hier jetzt gerade bei der AWO, beim Bezirksverband Ostwestfalen-Lippe e.V. Und genau sind wir bei den Fachdiensten für Migration und Integration. Und das kann vielleicht Thomas gleich nochmal kurz erklären, was das genau beinhaltet.
Okay, da hast du mit dem Ball ja schön zugespielt. Ja, hallo zusammen, ich bin Thomas. Genau, wir hier in den Fachdiensten für Migration und Integration bieten hier am Standort Gütersloh unterschiedliche Angebote für Menschen mit Migrationshintergrund. Das beinhaltet zum einen einen ziemlich großen Bereich der Sprachförderung. Da werden unterschiedliche Sprachkursangebote von Integrationskursen bis berufsbezogene Sprachkurse angeboten. Wir haben mehrere Kolleginnen, die Migrationsberatung anbieten, also Migrationsberatung für Erwachsene heißt das Programm. Dann gibt es noch das Programm Integrationsagentur, in dem Sophie und ich tätig sind und Sophie dann noch in einer spezialisierten Unterform, das ist die Servicestelle Antidiskriminierungsarbeit. Das ist so das, was wir hier auf 3 Etagen in Gütersloh in der Königstraße 52 bieten.
Ganz schön viel.
Perfekt. Ja, fantastisch. Das heißt relativ umfangreich auch, was ihr so anbietet. Ich weiß gar nicht, müssen wir vorweg irgendwie klären, was Migration bedeutet oder was Migrationshintergrund bedeutet?
Das wäre vielleicht sinnvoll. Also grundsätzlich Migrationshintergrund ist definiert und festgelegt. Ich glaube, das hat das Statistische Bundesamt oder das auf jeden Fall irgendein Statistik Amt hat den Begriff geprägt und das umfasst Menschen, die selbst zugewandert sind oder die deren Eltern zugewandert sind und ich glaube noch SpätaussiedlerInnen nach 55, genau, ja klar, nach 55. Das ist so die gesetzliche statistische Definition.
Okay, das heißt irgendwie, wenn ich selber quasi migriert bin, also aus einem anderen Land gekommen bin oder wenn meine Eltern aus einem anderen Land gekommen ist, auch wenn nur einer meiner Eltern teile, okay.
Genau. Und das Problem daran ist aber, dass es halt so als so eine Größe genutzt wird, dass gar nicht, also das wird ja so verallgemeinert genutzt mittlerweile gesamtgesellschaftlich, dass tatsächlich auch noch Menschen mit Migrationshintergrund betitelt werden, die schon seit Generationen hier wohnen. Das heißt so, wo hört man auf, das zu zählen? Also theoretisch nach dieser Definition wäre es dann quasi nach der zweiten Generation, würde man theoretisch aufhören, diesen Begriff zu nutzen, aber faktisch sieht es leider häufig noch anders aus.
Das heißt irgendwie, also auch wenn das jetzt ein bisschen gesellschaftskritisch ist, aber alles das, was irgendwie nicht hart urdeutsch klingt, so wird dann sofort gesagt, ja okay, ein Ali kann nicht deutsch sein, der muss einen Migrationshintergrund haben, auch wenn er irgendwie den dann auf dem Papier, weil, keine Ahnung, die Eltern auch schon hier in Deutschland geboren, ja dann auch gar nicht mehr hätte. So.
Genau. Und das ist tatsächlich was Menschen einfach auch ganz, ganz klar für sich selber auch wahrnehmen, für sich selber spüren und dann halt wirklich für sich auch die Frage entwickeln, Mensch, was muss ich eigentlich noch alles tun? Oder wie lange habe ich eigentlich dieses Dünkel, in Anführungszeichen, Migrationshintergrund noch? Letztens waren ja zum Beispiel auch Wahlen und da hatten wir hier auch im Team das Thema, dass dann auch Menschen der zweiten, dritten Generation angeschrieben wurden, Mensch, du hast ein Wahlrecht zur Integrationsratswahl und die dann für sich sagen, Mensch, das ist überhaupt nicht mein Gremium, das ist ein wichtiges Gremium, dass wir uns richtig verstehen, aber für manche Menschen ist das in ihrer Lebensrealität überhaupt nicht mehr relevant und sie waren dann wirklich, vielleicht muss man wirklich sagen, manchmal auch schon ein Stück weit verärgert, dann auch nochmal in ihre Wahlbenachrichtigung auch nochmal den Hinweis zu kriegen, Mensch, du hast auch das Wahlrecht zum Integrationsrat.
Das hat sowas, also ich finde es ja auch irgendwie cool, dass es sowas gibt wie ein Integrationsrat, so. Trotzdem ist das ja sowas wie so ein Othering einfach, ne? So ein ah, dir geben wir jetzt nochmal speziell was an die Hand, weil ja, ne, also genau. Wir wissen ja schon, dass sie nicht Maya Schulze heißen.
Ja, und so spüren das die Menschen, spüren das viele Menschen auch. Und um es nochmal zu sagen, ich glaube, da sind wir uns alle einig, der Integrationsrat selbst ist natürlich ein ganz, ganz wichtiges Gremium, ist die legitime, man bezeichnet es häufig auch als legitime Migrantenvertretung, also die wirklich in politische Prozesse einfach nochmal eine neue Sichtweise einbringt und wäre auch tatsächlich auch aus der Kommunalpolitik absolut nicht wegzudenken. Aber in der Situation ist es für Menschen halt einfach ein komischer Moment. So, das muss man ganz klar sagen, oder zumindest für manche.
Das wird tatsächlich auch zurückgemeldet. Mhm. Also dass das, wie du schon gesagt hast, Teil eines Othering-Prozesses ist, der natürlich auch mit Diskriminierung zu tun hat. So, was uns natürlich hier auch in unserer Arbeit erreicht.
Mhm. Okay, das heißt, durch den Begriff jetzt schon irgendwie mit der Tür ins Haus sofort reingetreten.
In der Überleitung sind wir klasse.
Ja, nice. Ja, das wäre nämlich tatsächlich irgendwie so das nächste Ding, so euch zu fragen, jetzt mal, keine Ahnung, Buddha bei die Fische, so was macht ihr den ganzen Tag?
Vor der Frage haben wir uns gefürchtet.
Ja, ich hoffe, unser Vorstand hört zu und merkt, was wir alles machen. Ja, was machen wir eigentlich so den ganzen Tag? Also, was machen wir? Natürlich ist gerade so das zentrale Thema, sind die Aktionswochen gegen Rassismus, die jetzt ja quasi ab nächste Woche als Nachholaktionswochen stattfinden. Wir mussten sie ja leider im März absagen, aber es gibt einfach noch ganz, ganz viel anderes, was wir machen. Thema Fortbildung, wir machen zusammen halt relativ viele Fortbildungen. Da geht es jetzt auch gerade darum, irgendwie Nachholtermine zu planen, zu schauen, okay, was sind die Bedarfe, wo gehen wir hin, was machen wir, was bieten wir an?
Bei mir sind es noch Beratungsanfragen, die reinkommen. Tatsächlich seit Februar, März diesen Jahres extrem. Viele, viele Beratungsanfragen mit rassistischem Diskriminierungsbezug. Das häuft sich jetzt und das habe ich eigentlich jeden Tag jetzt auf der Agenda, wenn man es so nennen will. Und ansonsten, also wie Thomas schon gesagt hat, Fortbildung, Bildungsarbeit, natürlich auch Bedarfe, eruieren, vielleicht auch Evaluation ist auch ein Thema. Also wir in der Antidiskriminierungsarbeit oder diskriminierungssensiblen Arbeit, vielleicht ein netteres und besseres Wort dafür, ist natürlich auch Weiterentwicklung, die eigene Weiterentwicklung wichtig, gerade auch als weiße Menschen, die aktiv sind in diesem Bereich, wenn es um Rassismus geht, um Antisemitismus, ist es wichtig, gerade wenn man nicht betroffen ist, sich dahingehend auch gut zu reflektieren, was wir viel machen und dann viele Büro-Verwaltungssachen, das gehört tatsächlich auch viel mit dazu, würde ich sagen. Und Netzwerkarbeit ist auch ganz wichtig. Wir sind eigentlich jeden Tag auch im Austausch mit KooperationspartnerInnen, verschiedenster Akteure, AkteurInnen. Also das ist so, was mir zu heute einfällt.
Ja. Sprich, irgendwie so eine einen Teil von ich bin hier und nehme Anfragen an, wenn es quasi um das Thema Opferarbeit dann auch mit Menschen, die quasi Opfer rassistischer Diskriminierung oder quasi...
Ich mag das Wort Opfer nicht so gerne, weil das für mich immer so ein Hilflosigkeitsassoziation mit sich bringt. Also die Menschen, vielleicht. Genau, die Menschen, die zu mir kommen, sind von Rassismus betroffen oder werden betroffen sozusagen. Mhm. Und das... Ja, genau. Also ich bin Anlaufstelle, erste Anlaufstelle und auch weiter Anlaufstelle, wenn zum Beispiel Menschen sich diskriminiert fühlen im Freizeitbereich, im Bildungsbereich, im Arbeitsleben und so weiter und so fort. Und da haben sie hier die Möglichkeit, das anzusprechen, auszusprechen und dann schauen wir, was es für mögliche Schritte gibt, die diskriminierungsverantwortliche Seite entweder zu konfrontieren oder die Wünsche, die die Person hat und mitbringt, hierher kommt, dann anzugehen.
Okay, das heißt eher auf so einer strukturellen Ebene oder tatsächlich auch irgendwie so der pöbelnde Nachbar, der irgendwie, keine Ahnung.
Ist verschieden, also ist ganz verschieden. Also Struktur spielt fast immer eine Rolle, aber es gibt natürlich auch individuelle Handlungen, die diskriminierend sind. Zum Beispiel Nachbarschaft, das ist sogar relativ problematisch, oder einzelne Lehrkräfte, die aber im Struktursystem Schule, das ja auch Diskriminierung beinhaltet, handeln. Mhm. Also das ist jetzt vermehrt und das ist tatsächlich auch gut, dass wir auch zu zweit sind und an dem Thema arbeiten, so dass dann auch ein Austausch möglich ist über bestimmte Dinge, weil die Fälle doch auch echt hart sind teilweise. Mhm.
Ja. Das heißt, hart im Sinne von, in welchem Sinne? Also was, wie meinst du das mit hart?
Also ich, wie gesagt, ich wiederhole nochmal die Positionierung, meine Positionierung, ich bin eine weiße Frau, ich selbst bin nicht von Rassismus betroffen, ich bin nicht von Antisemitismus betroffen, bis ich mich aktiv mit dem Thema auseinandergesetzt habe, war mir nicht bewusst, wie schmerzvoll die Erfahrungen, Diskriminierungserfahrungen sind, die Menschen tagtäglich hier machen, und das so geballt erzählt zu bekommen und auch zu sehen, wie auch diskriminierungsverantwortliche Seiten nicht damit umgehen oder Abwehr zeigen dann und nicht darauf eingehen, auf eine Forderung oder auf den Wunsch einer Entschuldigung. Das macht wütend, frustriert und das trotz einer nicht direkten Betroffenheit. So. Mhm. Und es sind tatsächlich auch Fälle, wo Kinder in Schulen von MitschülerInnen oder von Lehrkräften diskriminiert werden, die aus diesem Zwangskontext Schule auch nicht wirklich rauskommen. So, und das ist unschön.
Ach, vielleicht passt das an der Stelle ganz gut. Also gerade, wo Sophie halt auch nochmal sagt, okay, Diskriminierung findet auch zu einem großen Teil, also gerade für junge Menschen im Bereich Schule statt, also im System Schule, aber natürlich auch in ihrem Alltag. In dem Zusammenhang ist vielleicht auch nochmal interessant, darauf hinzuweisen, dass es halt auch ein ganz, ganz, also ein 4,5-jähriges Projekt gab, was jetzt gerade beendet wurde, wo es nämlich genau auch darum geht, also Jugendliche wirklich zu stärken und das auf unterschiedlichen Wege. Auf der einen Seite zu sagen, okay, wir möchten euch den Rücken stärken, indem wir euch erstmal für das Thema sensibilisieren, euch mit notwendigen Informationen oder mit wichtigen Informationen zum Thema Diversity und Diskriminierungsschutz versorgen, euch informieren, also um erstmal eure Rechte zu kennen und auf der anderen Seite zu sagen, okay, bei diesem Thema Information, Sensibilisierung stoppen wir aber nicht, sondern wir möchten einen Schritt weiter gehen. Wir möchten euch darin unterstützen, dass ihr solidarisch wirklich unterschiedliche Möglichkeiten entwickeln könnt, wie ihr im Einzelfall gemeinsam für euch selbst, für andere gegen Diskriminierung vorgehen könnt. Und halt wirklich auch so ein bisschen mit dem Hintergrund, wirklich aus der dass die Schülerinnen und Schüler aus ihrer Lebenswelt heraus Handlungsansätze selbstständig erarbeiten. Weil ganz ehrlich, das sind die Experten ihrer Lebenswelt. Die wissen genau, was funktionieren kann. Sie erarbeiten unterschiedliche Ideen, die werden dann halt mit der Methode des Forum-Theaters ausprobiert, wirklich in einem szenischen Spiel, und dann werden sie evaluiert. Dann wird halt wirklich ganz konkret geguckt, okay, was klappt in den Situationen, und können wir daraus so eine Art Handwerkskoffer machen? Was können wir von diesen unterschiedlichen Lösungen, die wir ausprobiert haben, mit in unseren Methodenkoffer nehmen und vielleicht auf ähnliche Situationen in Zukunft übertragen, um sich halt wirklich auch nachhaltig zu stärken? Und da merken wir einfach, also Sophie betont das auch ganz oft, im System Schule gibt es wenig Diskriminierungsschutz, und da haben wir damals auch wirklich gesagt, wir möchten da wirklich Schülerinnen und Schülern was Konkretes anbieten, was ihnen wirklich auch Unterstützung gibt.
Mhm. Tolles Projekt auf jeden Fall.
Das muss an der Stelle immer sein.
Es ist wirklich ein Verlust, dass das nicht weitergeht. Ja. Vor allen Dingen auch für die TeilnehmerInnen.
Und das habt ihr 4,5 Jahre lang gemacht?
Genau, ich habe das geleitet. Es war überregional, also halt nicht nur im Kreis Gütersloh, sondern auch im Kreis Herford, in Paderborn und in Bielefeld, genau. Mhm. Und tatsächlich, also jetzt auch noch im Sinne des Werbeblocks, tatsächlich mit 5.500 Teilnehmern.
Krass.
Ja, also ein bisschen mehr sogar. Ja. Mhm.
Und da waren dann die Teile da drin irgendwie wie, beziehungsweise du hast gesagt, ihr habt einen Theaterstück geübt oder so szenisches Theater gespielt?
Genau, also vorstellen muss man sich das wirklich, es war ein Tagesworkshop, also am Anfang gab es halt ganz klar so einen Sensibilisierungsteil, also wo es einfach darum geht, sich natürlich bestimmten Begrifflichkeiten zu nähern, also was heißt Diskriminierung überhaupt, was heißen Machtunterschiede irgendwie, und aber auch wirklich im Sinne auch von Erfahrungslernen, wie fühlt sich Macht, wie fühlt sich Ohnmacht an, um einfach ein hohes Maß an Sensibilität zu schaffen, auch wirklich wirklich einen geschützten Raum zu schaffen, um wirklich auch über Diskriminierungserfahrung, ohne dass jemand vorgeführt und bloßgestellt wird, in den Austausch zu kommen. Und das hat auch ganz viel mit den Schülerinnen und Schülern gemacht. Und dann aber auch den Dreh zu kriegen und zu sagen, okay, was können wir denn zukünftig gemeinsam machen? Und auch wirklich zu betonen, jeder hat andere Möglichkeiten, aufgrund seiner Positioniertheit, ganz andere, unterschiedliche Möglichkeiten, in solchen Situationen zu agieren. Und wie können wir das einbringen? Wie können wir unterschiedliche Lösungen schaffen? Darum ging es. Da war das Theaterspiel wirklich nur Mittel zum Zweck, also keine klassische Theaterinszenierung, sondern wirklich nur Mittel zum Zweck, um einfach so ein bisschen in die Arbeit reinzukommen, Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Ja. Darum, das war halt so der Dreh- und Angelpunkt.
Also ich habe, ganz gut, dass du das nochmal erläuterst, weil ich habe quasi in der Uni auch an ein szenisches Theater, beziehungsweise nach Augusto Boal.
Genau, das ist es. Theater.
gespielt und mit dem Hintergrund habe ich natürlich irgendwie ein anderes Wissen von, so kann Theater in der Pädagogik eingesetzt werden. Ich ertappe mich bei der Frage, vielleicht könnte die ganz spannend sein zu gucken. Ihr habt gerade gesagt, Schule ist ein nicht diskriminierungsfreier Ort. Und ich kann mir vorstellen, dass das Thema Diskriminierung und Migration und das, also ne, auch wenn wir über Diversity reden, so reden wir ja in den letzten 20 Jahren nochmal anders als in den 20 Jahren davor und davor und davor. Könnt ihr irgendwie ein Beispiel setzen, was so übliche, ja vielleicht Diskriminierungsfallen sind? Weil ich würde erstmal behaupten, die meisten Leute, die man so anspricht, sagen, ja, aber ich bin doch kein Nazi oder boah, ich diskriminiere doch niemanden, ich bin doch so woke, um das Wort nochmal zu nutzen. Und trotzdem gibt es halt ganz häufig irgendwie so Fallen, wo man reintappt, so auch mit einem guten, mit einer guten Intention heraus und trotzdem, othering, blöd.
Oh, da hast du jetzt hast du schon super viel gesagt.
Ja,
Möchtest du?
Komm, ich lass dir mal den Vortritt, ja.
Ja, also ich würde sagen, die größte Falle ist davon auszugehen, weil Mensch nicht selbst betroffen ist oder weil Mensch es selbst nicht so empfindet, ist es auch nicht diskriminierend. Das heißt also, dass eher vom eigenen Standpunkt aus oft geschaut wird und wie ich vorhin schon erwähnt habe, ich als weiße Person kann keinen Rassismus erfahren. Deshalb gehen, glaube ich, viele, die in dem Thema noch nicht so drin sind, davon aus, okay, nein, das ist mir noch nie passiert, deswegen... Also das kann auch anderen nicht passieren. Und das ist tatsächlich auch was viel auch als Abwehrmechanismus gezeigt wird, wenn Institutionen oder Unternehmen oder auch Fitnessstudios oder was auch immer mit ihren diskriminierenden Praxen konfrontiert werden, dass dann häufig die Antwort kommt, das ist so unvorstellbar, deswegen kann das gar nicht sein. Das stimmt nicht.
Hast du da ein Beispiel für? Hast du da was Greifbares für?
Oh, ich überlege gerade, was ich sagen kann, ohne personenbezogene Daten und so weiter zu nennen. Also, das ist schwierig, weil die Fälle alle so individuell sind. Vielleicht überlege ich kurz und du gibst deine Antwort?
Ja, tatsächlich würde ich da noch ein bisschen ergänzen an das, was Sophie gesagt hat. Also ich glaube, du hast ja gerade gesagt, was sind die größten Fehler? Ich glaube, einer der größten Fehler ist... Menschen auch wirklich ihre Expertise auch ein Stück weit abzusprechen. Also ich glaube, wir müssen einfach akzeptieren, dass wir, wenn wir von Rassismus sprechen, wenn wir als weiße Menschen von Rassismus sprechen, dass wir von einem Sachverhalt sprechen, wo wir Betroffenheiten wirklich nicht verstehen können. Mhm. Wo es genau deswegen wichtig ist, wenn mir jemand diese Betroffenheit offenbart, zu akzeptieren, dass ich es nicht verstehen kann und einfach auch die Gefühle, die er äußert, akzeptieren, auch wenn ich es vielleicht inhaltlich nicht nachvollziehen kann. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das andere, was mir gerade als erstes so eingefallen war einfach, ich glaube, der andere größte Fehler, den wir machen können, ist, wenn wir von Rassismus sprechen, immer nur an Menschen ich sag's jetzt mal überspitzt, in Chemnitz oder in Dortmund-Nordstadt zu sprechen. Wir müssen verstehen, dass wir alle in einer rassistischen Welt, in einer rassistisch geprägten Welt aufgewachsen sind, dass wir alle in uns rassistisches Gedankengut vereinen. Und das macht uns jetzt erstmal per se nicht schuldig. Ich glaube, unsere Schuld besteht darin, dass wir uns dem Anspruch stellen müssen, das für uns aufzuarbeiten, zu gucken, wo sind unsere eigenen Anteile, wo habe ich bestimmte Bilder, wo benutze ich zum Beispiel eine bestimmte Sprache, wie kann ich diskriminierungssensibler sprechen, wo muss ich meine eigenen Stereotypen, Bilder, die ich im Kopf habe, hinterfragen. Mhm. Ich glaube, das ist diese Verantwortung, die wir uns stellen können. Und die dürfen wir nicht nur bei anderen verorten, sondern wirklich das Wichtige ist, ganz klar zu sehen oder den Fokus auf sich selbst zu richten. Mhm. So. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, ist das einer der größten Fehler, die wir begehen können.
Das heißt, so den eigenen, also das eigene Wissen darum, ich bin in einer rassistischen Welt groß geworden, du hast es so schön genannt, so, ne, und zu sagen, das wird möglicherweise höchstwahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle abgefärbt haben. Ja. Und ja, so wie es halt so ist. Ne? Also ich erinnere mich dran, ich habe einen Podcast gemacht mit einem Kollegen in Herford bei der.
Mit Dario.
Mit Dario, genau. Mit dem fantastischen Dario. Und da ist mir der Satz eingefallen, den fand ich auch immer noch gut. Ein rassistischer Gedankengang macht noch keinen Rassisten. Also man kann mal irgendwie einen rassistischen Gedankengang haben, weil wir in einer rassistischen Welt groß geworden sind. Und letzten Endes heißt das ja noch nicht, dass ich quasi per se eine Glatze trage, weiße Stiefel trage und irgendwie den Führerkult halt total abfeiere. Sondern das ist ein Gedanke, den muss man aber auch hinterfragen können. Mhm. Und sich überlegen, wo kommt der her, warum denke ich so und will ich so überhaupt denken? Mhm. So, ne?
Sollen wir jetzt mal mit einer ganz steilen These kommen? Du hast ja gerade gesagt, ein rassistischer Gedankengang macht noch keinen Rassist. Ich bin, wie gesagt, ganz frech und gehe davon aus, dass wir alle RassistInnen sind. Also ich glaube, das ist auch das, was Thomas ja gerade gesagt hat, genau. Wir müssen wegkommen von dem, das sind die Glatzen und Chemnitz und so weiter und so fort, sondern wir sind alle, also wir sind in einer rassistischen Gesellschaft groß geworden, wir sind alle RassistInnen, wir sind alle SexistInnen, wir sind alle heteronormativ und so weiter und so fort. Also wir sind ja nach bestimmten Normen aufgewachsen und ich glaube, das zu akzeptieren, tut auch weh. Es tut weh, weil es ja auch nicht in das eigene Weltbild passt. Das merken wir auch häufig bei Fortbildungen, Workshops, die wir geben, gerade auch bei Weißen, also nicht gerade, sondern ausschließlich bei weißen TeilnehmerInnen, die ganz, ganz starke Abwehr zeigen, wenn es darum geht, so wie, was hat Rassismus eigentlich zum Beispiel mit mir zu tun, wenn es um kritisches Weißsein geht, so, was trage ich durch meine Sprache, durch mein Handeln auch dazu bei, dass dieses System stabilisiert wird, dann wird es ganz, ganz schnell schmerzhaft und die Menschen reagieren ganz anders mit ihrer Abwehr, manche sind bockig, werden ausfallend, also es ist schon.
Aber sehr, sehr viele sind natürlich aber auch ein Stück weit auch dankbar für einen neuen Denkanstoß.
Also es zeigen, sagen wir mal, sind 15 Leute da, sind mindestens 2 Personen, die Abwehrmechanismen zeigen. Und das passiert, also so in meiner Erfahrung passiert das am häufigsten, wenn es um die Frage geht, warum ist die Frage, woher kommst du, problematisch? So, das stößt bei ganz vielen Menschen auf, weil natürlich wir alle, also ich pauschalisiere das mal so, ich denke, wir alle haben diese Frage schon gestellt und ich glaube, weil das so ein Ansatzpunkt ist, wo bei sich selbst angefangen werden kann, tut das natürlich auch weh. Und da zeigt sich dann halt bei einigen, nicht bei allen, wie Thomas das gerade nochmal schön gesagt hat, ich will auch nicht alle über einen Kamm stellen. bei einigen zeigt sich der Abwehr und auch in meinem Prozess, das war bei mir auch eine Abwehrreaktion, die sich da als erstes gezeigt hat. Mhm. Die Frage ist dann, wie geht man mit der Abwehr um und ist man Mensch auch bereit, das abzulegen und das hinter sich zu lassen und zu sagen, okay, ja gut, ich habe da ein richtig bescheidenes Weltbild gerade und ich mache diese Person, ich othere diese Person, ich werte sie dadurch vielleicht auch herab und so weiter und so fort. Das für sich klar zu haben und zu sagen, okay, ich bin eine Rassistin und ich arbeite daran, es nicht zu sein. Das ist, glaube ich, das, was wichtig ist.
Also ich finde, für mich, finde ich, ist das ein bisschen zu hart, so, weil dann unterwirft man sich so dem Diskurs, zu sagen, ich bin eine Rassistin oder ich bin ein Rassist und ich bin alles andere dann nicht. So, aber letzten Endes kann ich da mitgehen. Also vielleicht an der einen oder anderen Stelle würde ich es anders formulieren, aber...
Ja. Ich, auch in den Beispielen, die Sophie gerade nochmal ausgeführt hat, gerade wenn es um die Frage geht, wo kommen sie her? Ich glaube, für viele Menschen ist einfach jetzt auch so im direkten Erleben, das merken wir in den Fortbildungen, die sagen dann, Mensch, ich habe das gar nicht böse gemeint. Mhm. So. Und das glauben wir den Menschen auch, natürlich. Aber nichtsdestotrotz müssen wir die Rückmeldung akzeptieren, dass es für viele Menschen einfach verletzend ist. Ich meine, da muss man, das hören wir immer wieder. Ich glaube, das hört jeder, der es hören will. Dass Menschen sich über die Frage beschweren, wenn man die zum tausendmalsten hört. Und ich glaube, dann geht es halt wirklich um die Frage, okay, warum ist diese Frage jetzt so wichtig, wenn wir uns gerade kennenlernen? Mhm. Wo kommst du her? Und gerade wenn ich auch weiß und akzeptieren kann, ich verletze damit auch. Und ich glaube, viele Menschen wollen niemand anderen verletzen. Ich glaube, dann kann man, wenn es Neugier ist, wollen wir mal im Idealfall davon ausgehen, dass es Neugier ist, dann kann man diese Frage auch einfach zurückstellen. Mhm. Also mich hat noch nie einer gefragt, wo ich herkomme. So. Mhm. Irgendwie. Und es gibt einfach andere Menschen, die werden mit dieser Frage ständig überfallen. So. Und wir müssen einfach auch verstehen und akzeptieren, dass das, was mit den Menschen, die diese Frage ständig gestellt kriegen, einfach auch was macht. So. Mhm. Und ich glaube, dass der erste Schritt ist, das zu akzeptieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass da auch einfach so die Regelmäßigkeit eine Rolle spielt. Ne? Also bei mir fragen Leute höchstens mal wegen meinem Namen so, ja. wo kommt der Name her oder wo kommst du her? So, das schon. Aber ich glaube, das ist also erstmal nicht, wenn ich mit jeder x-beliebigen Person spreche, so, weil ich einfach auch sehr deutsch aussehe irgendwie. Ne? Wenn es sowas gibt wie deutsches Aussehen.
Ich glaube, dass das auch, also das ist, ich kann nicht vielleicht auch, darf man hier Empfehlungen aussprechen in dem Podcast? Buchempfehlungen von Tupoka Ogette, das Buch Exit Racism, Rassismuskritisch Denken Lernen oder von, schon fast ein Klassiker von Noah Saw, Deutschland Schwarz-Weiß. Da wird es auch nochmal aufgegriffen, warum diese Frage halt schwierig ist und auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel, darf ich mal deine Haare anfassen und so weiter und so fort. Also all die Dinge, die bei uns auch mit rassistischem Wissen gekoppelt sind. Weil Thomas hat gerade auch die Neugierde erwähnt. Wann und warum ist man gerade bei Menschen, die vermeintlich nicht deutsch, weil nicht weiß sind, warum ist gerade dort die Neugier da? Also das ist ja auch was hinterfragbar ist. Und ich glaube, dass, wenn ich sage, wir alle sind RassistInnen, dann meine ich damit auch, wir alle haben rassistisches Wissen. So, und wir befinden uns auch in dieser Bubble. Und da auszubrechen, das ist ein lebenslänger Lernprozess. Mhm. Wir sind da auch dabei. Viele Jahre sind, ich glaube, ich habe heute 7 Jahre habe ich heute schon mal nach. Also
genau. Und ich meine, wenn du sagst, wir sind Rassisten, schließen wir uns in dieses Wir ja auch rein. Also wir alle sind auf dem Weg und müssen dazulernen. Mhm. Also und das ist vielleicht auch nochmal ein versöhnendes Wort dazu. Also zu dieser doch sehr deutlichen und nicht desto trotzdem richtigen Formulierung. David, du hast gerade auch noch so einen Punkt angesprochen, das wollte ich einfach noch mal gerne kurz mit aufgreifen. Du hast ja auch gesagt, wie häufig das passiert. Letztens hatten wir ein Interview mit einer lieben Kollegin, die wir wiederum interviewt haben. Und die einfach auch gesagt, das ist eine Frau, die als muslimisch gelesen wird, weil sie ein Kopftuch trägt. Und die wirklich für uns auch einfach berichtet hat, was es einfach heißt. Dass sie wirklich ständig, wenn sie unterwegs ist, beim Einkaufen zum Arzt, wirklich täglich irgendwas erlebt. Also und wirklich, wenn man auch eine Nähe zu den Personen spürt, dann man spürt halt die Betroffenheit noch mal ein Stückchen mit anders. Und wirklich, also von Beleidigungen, von abfälligen Blicken bis Anspucken irgendwie, bis Maßregelungen, ob sie Obst im Supermarkt anfassen darf oder nicht. Ich finde manchmal schon, der Alltag ist häufig schwer und manchmal auch ein Stück unerträglich. Aber wie würde es uns gehen? Und ich finde, die Frage sollten wir uns stellen. Wie würde es uns gehen, wenn wir diese ganze Scheiße auch noch miterleben müssen jeden Tag? So, und vielleicht kann uns das einfach auch ein Stück weit näher an die Frage bringen. Viele denken ja immer, es gibt so ein Sprechverbot, sondern vielleicht bringt uns wirklich zu merken, was macht unser Verhalten mit anderen Menschen, wirklich ein bisschen näher zu der Frage, so Mensch, wie möchte ich einfach sprechen, um wirklich möglichst diskriminierungsfreie Räume auch zu schaffen.
Ja. Das heißt irgendwie so der Frage nachzugehen, in was für einer Welt möchte ich leben, so bestenfalls irgendwie in einer Welt, die relativ diskriminierungsarm oder diskriminierungsfrei sich darstellt und was kann mein Anteil an dieser Welt dann auch sein, so, ne? Oder wie kann ich einen guten Platz in dieser Welt finden?
Absolut.
Wir haben letztes Wochenende die Methode der Utopien kennengelernt, was dafür vielleicht auch irgendwie ganz schön ist. Ich glaube, das ist vielleicht ein Gedankenexperiment, was jede und jeder Zuhörerin, Zuhörer vielleicht auch machen kann. Also einfach zu schauen, so wie stelle ich mir eine Welt vor, in der zum Beispiel Rassismus oder Antisemitismus, Sexismus und so weiter, in der die nicht existieren. Wie wäre es dann so und warum möchte ich das auch? Und ich glaube, das ist auch das, warum wir in diesen Stellen so aufgehen und auch uns abarbeiten. Also ich glaube, das ist ja, das ist so diese Motivation dahinter. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der Menschen aufgrund von verschiedenen Zuschreibungen oder Merkmalen, die willkürlich bewertet werden, dass sie verletzt werden dadurch. Also das in so einer Welt möchte ich und kann ich auch nicht leben. Und ich möchte auch nicht, dass Kinder Verletzungen erfahren und Erwachsene auch nicht. Also niemand. Also das ist, weil es einfach auch, es ist einfach keine gute Welt, so wie sie ist. Und ich glaube, Adorno hat doch gesagt, es kann nichts Gutes im Schlechten geben. Ja. Und ja.
Und ich finde, beides ist ja auch wichtig, so, ne? Aber also beides, sorry, ich rede wieder von Gedanken, die ich noch gar nicht geäußert habe. Aber ich habe nämlich drüber nachgedacht, so, ich merke, dass ich mich auch ein bisschen drauf aufhänge mit diesem, ja, wir sind alle Rassisten, so. Es ist schon eine bittere Pille, so, ne? Also ich komme mit. Und dennoch denke ich ja auch so, zwischen mal einem unbedarften dummen Kommentar, dummer Frage, dummer Satz so, und jemanden zu bespucken, da glaube ich auch nochmal einen Grad und einen Unterschied, so, ne, wo man sagen muss, so, ja, okay, wir sind alles Rassisten, aber es gibt Leute, die sehr viel dramatischer mit ihrem Rassismus umgehen.
Aber entlässt dich das aus einer Verantwortung?
Nee, wahrscheinlich nicht.
Nee, genau. Also warum ist die Frage so wichtig, ob es andere gibt, die schlimmer sind? So. Also ich meine, wir können ja im Prinzip in erster Linie für uns selber agieren. So. Und ich finde, da ist es jetzt auch erstmal gut, bei sich selbst zu bleiben und die eigenen Möglichkeiten, die eigene Verantwortung anzuerkennen und zu sehen. Und natürlich geht es auch um die Frage, was können wir tun? Das sind dann die anderen, mit denen ich mich verbinde, mit denen ich solidarisch bin. Und aber auch dann vielleicht als dritte Frage, und was können wir von anderen noch einfordern? Aber ich habe auch tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten damit, immer erstmal auf die anderen zu schauen und zu sagen, na Mensch, der ist aber böser und der isst dreimal die Woche Fleisch und ich aber nur einmal. Und bin ich jetzt nicht einfach auch besser, aber... Also ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob uns diese Diskussion gut tut. Ich glaube, also ich würde mir wünschen, dass wir wirklich alle den Fokus auf uns selber erstmal legen und da einfach schauen, was wir beitragen können.
Ja, guter Punkt, ne? Also das entlässt einen selber aus keiner Verantwortung. So, ne? Finde ich es immer wichtig zu gucken. So, wo kann ich dran sein, wo kann ich auch irgendwas tun? So, ne? Finde ich sehr spannend, sehr gut.
Vielleicht erzähle ich noch mal was aus unserem Fortbildungsnähkästchen. Wir haben Workshops, die nennen sich Argumentationstrainings gegen rechte Hetze. Die sind ausgebucht mit Warteliste. Dann haben wir aber auch sowas wie diskriminierungssensibel sprechen lernen oder was ist Rassismus, was ist das überhaupt und so weiter und so fort. Und die sind eher spärlicher besucht. So, und wir machen die Erfahrung, dass diese Argumentationstrainings so gerne genutzt werden, weil es da ja auch um die anderen geht. Also wie kann ich denn als offene, ich bin Antirassistin und ich bin weltoffen und so weiter, wie kann ich denn gegen die AfD, gegen die Nazis, gegen... Und dabei ist es natürlich, das ist gemütlich, weil es da nicht um sich selbst geht. Und auch das, was du gerade gesagt hast, diese mal unbedachten Sprüche und so weiter und so fort, unbedachte Witze und keine Ahnung, was es sonst noch alles so gibt, die fußen ja auf einem Gedankengang, der schon viel verankerter und viel unbewusster sich eingeschlichen hat, der auf Privilegien beruht, die wir uns bewusst machen müssen, als weiße Menschen vor allen Dingen. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine Empfehlung. Ich beug mich immer schön nach vorne, wenn ich das sage, um nochmal die Nachdrücklichkeit zu betonen. Privilegientest, einfach mal googeln und mal machen. Gerade als weiße, also vor allen Dingen weiße Personen sollten das machen, weil es einfach nochmal zeigt, wie leicht und ohne große Schwierigkeiten wir durch ganz, ganz viele Bereiche des Lebens laufen, weil wir der weißen Norm entsprechen. So, und das geht von auch Freizeitbereich über im Drogeriemarkt finde ich Pflaster, die ungefähr zu meiner Hautfarbe passen, bis hin zu, wenn ich in eine neue Nachbarschaft ziehe, dann kann ich mir sicher sein, dass ich nicht wegen meiner Hautfarbe irgendwie anders gesehen werde und so weiter und so fort. Das kann man natürlich auch nochmal mit anderen Diskriminierungsmerkmalen durchgehen, zum Beispiel mit Heterosexualität und so weiter und so fort. Das kann man mit verschiedenen Sachen durchgehen. Wie gesagt, einfach mal googeln, mal machen. Auch der Text von Peggy McIntosh, den Rucksack weißer Privilegien auspacken, ist auch sehr gut dafür einführend, um sich das nochmal zu verdeutlichen. Und so wie, ja, Punkt.
Spannend. Ich bin sehr gespannt, wie viele wütende Kommentare ich so kriege. Und ja, also ich, du hast vorhin das Buch von, ich habe den Namen nicht.
Noah Saw oder Tupoka Ogette?
Tupoka Ogette, genau. Mhm. Das gab es auch als Hörbuch bei Spotify. Mhm. Da habe ich reingehört. Ich habe es nicht komplett gepackt, so, weil das war schon echt ein Brett. So, ne? Und ich finde, das ist auf meiner Liste. Ist auf meiner Liste dann, wenn ich weiß, okay, ich habe Power und ich habe genug Kraft, mich irgendwie mit meinem eigenen Scheiß auseinanderzusetzen und da nochmal reinzugehen und zu gucken. Beziehungsweise mich da mehr damit auseinanderzusetzen. So, weil manchmal muss man ja auch sagen, so, ne? Also man hat nicht immer genug Power, nicht immer genug Kraft. So. Du hast vorhin gesagt, so, unser Leben ist auch manchmal hart. Klar, so, ne, wie ist das Leben von Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind? So, ne, das ist wahrscheinlich nochmal 3 Nummern härter, wenn du, wenn man irgendwie schlechter Deutsch spricht oder wenn man irgendwie nicht deutsch genug aussieht, auf eine deutsche Grundschule geht, vielleicht irgendwie von der Lehrerin, vom Lehrer nicht gut verstanden wird, wie auch immer, so, ne, dann geht alles durch dieses Nadelöhr und schon irgendwie in der Schule läuft es dann schon nicht so gut und man hat irgendwie das Gefühl, ey, ich werde immer als, ja, immer geavert so und auf einmal muss ich dem ja auch entsprechen, so, ne? Ja. Im Sinne der Self-Fulfilling Prophecy.
Tatsächlich? Ja, ich brumme schon, genau. Also, nein, tatsächlich mit dem ersten Punkt. Also, ich dachte, okay, in was für eine Richtung geht es jetzt, also dazu sagt, dass ich spreche nicht gut Deutsch. Also, tatsächlich, finde ich, wäre es mir wichtig, das auch nochmal so ein bisschen voneinander zu trennen. Ich meine, wir erleben auch, dass das gibt ja dieses Versprechen, gerade in der Integrationslandschaft, na Mensch, wenn du gut Deutsch sprichst, wenn du deinen Deutschkurs gut machst, wenn du deine im Ausland erworbenen Abschlüsse gut anerkennen lässt, dann ist alles in Butter. Mhm. Und Menschen merken relativ schnell, dass sich dieses, in Anführungszeichen, habe ich jetzt hier so im Geiste gemacht, einfach auch nicht erfüllt. Und da kommt Diskriminierung einfach ins Spiel. Und ich glaube, das müssen wir noch so ein bisschen voneinander trennen. Also das war so ein erster Gedanke, als du das gesagt hast. Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, haben nie Schuld daran. Mhm. So. Und die Qualität meiner Sprache ist vielleicht für jemand Auslöser, das mag sein, aber begründet keine Schuld daran, dass ich diskriminiert werde. Ja. Und das ist mir an dieser Stelle nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es im Prinzip aus der betroffenen Perspektive keine Verursacher von Diskriminierung gibt. Das passiert auf TäterInnenseite. Ja. So.
Ich finde, da kommt mir gerade so der Gedanke, den du gerade gesagt hast, so, ne, häufig habe ich das Gefühl, dass in Deutschland irgendwie so das Versprechen da ist, ja, wenn du genug leistest, so, wenn du genug machst, so, dann kann dir sowas auch nicht passieren. Du wirst nicht diskriminiert, wenn du erstmal irgendwie dein Abi machst, so, dann gibt es sowas in deinem Leben. Ja. Und das ist auch das, was du dann sagtest, so, ne, lern erstmal, also hab deinen Deutschkurs, so, dann gibt es das alles nicht mehr. Und irgendwie ja doch. So, ne?
Ja, zum einen ja doch und auf der anderen Seite finde ich ganz, ganz deutlich, natürlich werden gerne auch Menschen nochmal und häufig leider auch nur als Einzelfälle dargestellt, die besondere Integrationsleistung erbringen, wenn jetzt das Einser-Abitur dann erfolgt. Und auf der anderen Seite haben alle Menschen ein Recht, diskriminierungsfrei zu leben. Also unabhängig davon, wer sie sind, ob sie vielleicht auch ein Arschloch sind, also um es jetzt mal ganz platt zu sagen, welche Leistungen sie bringen, ob sie Leistungen bringen, die in unserer Welt verwertbar sind, jetzt auch wieder in Anführungszeichen. Das ist mir einfach auch nochmal ganz wichtig. Einfach aufgrund ihrer Existenz haben sie ein Anrecht auf ein diskriminierungsfreies Leben und nicht aufgrund irgendeiner besonderen Leistung. Und das ist mir auch nochmal wichtig.
Und der, also wie vermessen das auch ist, davon auszugehen, dass wenn Leistung X erbracht wird, dann ist das alles nicht mehr. Wie wird Leistung X erstmal erreicht? Also es war das, was ich vorhin schon erwähnt habe. Wenn man viele Privilegien hat, läuft man easy zu Leistung X. Vielleicht nicht ganz so easy wie manche andere noch, aber relativ leicht. Ich glaube, Klaus Melter, das ist ein Professor an der Fachhochschule Bielefeld, hat mal gesagt, ich glaube, er hat diese Analogie mal erwähnt, stell dir vor, du machst ein 500-Meter-Rennen, musst du laufen. Und du hast aber davor schon ein 8-Kilometer-Rennen gelaufen und du startest mit Leuten, die jetzt frisch kommen. So. Also wer hat dann wohl noch die Power, diesen Sprint am Ende zu gewinnen? So, und also es kommt wirklich deshalb der Privilegientest, das ist wirklich ein Aha-Effekt. Mhm. Und nochmal zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Nadelöhr. Das finde ich ist auch eine ganz gute Metapher, weil es tatsächlich auch ganz, ganz viele Studien dazu gibt, dass gerade auch schon in Grundschule ganz, ganz viele Wege entschieden werden, dass Lehrkräfte zum Beispiel aufgrund der Zuschreibung in einem Elternhaus mit Eltern mit Migrationsgeschichte oder zugeschriebener Migrationsgeschichte gibt es zum Beispiel vielleicht nicht so viel elterliche Unterstützung. Das ist eine Zuschreibung, die oft passiert. Deshalb lieber keine Gymnasium-Empfehlung. So, und da werden schon Wege bereitet. Wenn die Eltern vielleicht jetzt nicht die Energie und die Ressourcen haben, sich dagegen zu wehren und zu Wehr zu setzen, dann ist für das Kind schon ein Weg schwieriger zu erreichen. So, und das zieht sich durchs ganze Leben. Wenn nicht nur, es fängt im Kindergarten schon an, dann geht es in der Grundschule so weiter, dann geht es in der weiterführenden Schule, kriegst du schlechtere Noten als deine weißen MitschülerInnen. Mhm. Weil du kannst ja als schwarzer Deutscher nicht besser in Deutsch sein als Klaus Müller. Ja. So, dann geht es weiter, vielleicht Uni oder Ausbildung und so weiter und so fort. Da zieht sich das auch durch. Wir haben Diskriminierungsfälle in der Beratung. Die ziehen sich, wie gesagt, Bildungsbereich von Kita bis Hochschule durch, wo in Hochschulseminaren von ProfessorInnen Studierende, die denen ein Migrationshintergrund zugeschrieben wird, systematisch von bestimmten Übungen zum Beispiel ausgeschlossen werden oder dass die bestimmte Sachen nicht abgeben können, dass sie drangsaliert werden und so weiter. Und das zieht sich natürlich auch durch. Das zieht sich im Arbeitsleben durch, wenn dann die Bewerbung abgelehnt wird. Das zieht sich durch im Wohnungsleben. Also im Alltag, dann kann im Fitnessstudio, hier raus, du, also für dich nicht. Disco, also das sind alle Lebensbereiche, die betroffen sind. Und wenn, also sich das vorzustellen als weiße Person, das ist nicht vorstellbar. Was das für eine Last ist und für eine Erschwernis, das Leben zu durchschreiten und dann noch die Energie zu haben, zum Beispiel zu einer Beratungsstelle zu gehen und zu sagen, ich will das jetzt nicht mehr, ich habe jetzt echt die Schnauze voll und ich wehr mich jetzt. Also da habe ich den größten Respekt vor und es ist unheimlich wichtig, dass die Menschen die Möglichkeit haben, diesen Schritt zu machen. So. Deswegen sind so Beratungsstellen auch einfach extrem wichtig. Und auch Beratungsstellen, die sich parteilich auf die Seite stellen und da mitziehen sozusagen. Und das ist extrem wichtig. Und auch Institutionen, die das zulassen. Also Institutionen, bei denen die Beratungsstellen angesiedelt sind, die sagen, okay, ja klar, du kannst parteilich sein.
Ja, und das ist so krass irgendwie. Ne? Also wenn man sich dann überlegt, jemand hat ganz häufig irgendwie negative Erfahrungen mit Stelle A oder Stelle B. So, und dann auch noch zu sagen, okay, ich gehe jetzt zu Stelle C und beschwere mich über die auch noch oder ich sage, dass es mir nicht gut geht. Vielleicht passiert dann das Gleiche wie bei A und B nochmal so, ne? So ein bisschen wie keine Ahnung, irgendwie, ne? Die Polizei, die man bei der Polizei anzeigen muss. So.
Tatsächlich würde ich gerne noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen, auch noch mal ein Beispiel aufgreifen, was Sophie gerade gesagt hat. Das ist halt die Schulempfehlung nach der Grundschule, um eigentlich diese Ungerechtigkeit noch mal ein bisschen noch stärker zu verdeutlichen. Also Sophie hat ja gerade das Beispiel gesagt, okay, es gibt vielleicht das Kind, Eltern mit Migrationshintergrund und da gibt es die Vermutung, okay, die können zu Hause nicht unterstützen. Gibt es in der gleichen Klasse vielleicht das Kind, beide Eltern Akademiker, unheimlich im Beruf ausgelastet, erfolgreicher Anwältin, sagen wir jetzt mal. So, dann stellt sich keiner die Frage, ob die noch die Zeit haben, ob die die Möglichkeit haben, ihr Kind zu unterstützen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, da kommt man noch eher zu der Gymnasialempfehlung. Mensch, das kommt doch aus einer Akademikerfamilie. Also ich finde, das verschärft die Situation noch. Also bei dem einen kommt man ganz klar zu einer negativen Deutung und bei dem anderen zu einer überspitzten positiven Deutung. Und beides muss mit der Realität nichts zu tun haben. Also ich finde, die Ungerechtigkeit ist tatsächlich an manchen Stellen noch größer, als wir das so im ersten Moment sehen.
Und hier hat auch die soziale Arbeit, nicht nur Antidiskriminierungsstellen, auch die gesamte soziale Arbeit eigentlich, auch die Verantwortung, würde ich es nennen, das auch etwas mit auf dem Schirm zu haben. Also weil wir haben ja alle potenziell mit Zielgruppen zu tun, die Diskriminierung erleben, erfahren. Diskriminierungssensibilität auf dem Schirm zu haben. Mhm. Zum Beispiel mal die eigene Positioniertheit in der Gesellschaft. Das ist ein Begriff, der ist vom Antidiskriminierungsverband Deutschland geprägt. Positioniertheit beschreibt die Positioniertheit innerhalb der Gesellschaft, die von außen zugeschrieben wird. Also wenn ich jetzt auf der Straße rumlaufe als weiße Frau, einigermaßen ordentlich angezogen und so weiter und so fort, trage jetzt kein Glaubensbekenntnis, vielleicht christlich, wahrscheinlich heterosexuell und so weiter und so fort. Also wie werde ich von außen positioniert, wenn man mich so sieht? Also die eigene Positioniertheit auch zu reflektieren, auch in Bezug auf, was macht das mit meinen AdressatInnen, wie ich positioniert bin. Zum Beispiel ich als weiße Beraterin, die im Rassismusfeld unterwegs bin ich nicht auch potenzielle Täterin, wenn die Leute zu mir in die Beratung kommen und so weiter. Das auf dem Schirm zu haben und die Personen in ihren Diskriminierungserfahrungen ernst zu nehmen. Weil tatsächlich gibt es auch Studien darüber, dass in der sozialen Arbeit die Erfahrungen sollten, wenn sie geschildert werden, dethematisiert, bagatellisiert werden, verneint werden. Das ist natürlich besonders bitter.
Jetzt haben sie sich mal nicht so, das würde er bestimmt nicht so gemeint haben. Genau, ach, das war doch überhaupt nichts.
Ja, oder du musst halt selbstbewusster werden und so weiter und so fort. Gerade in der Jugendarbeit, da hat auch Professor Dr. Melter auch eine Studie, glaube ich, zu gemacht und veröffentlicht. Also es ist ganz gruselig. Mhm. Und deswegen nochmal so ein kleiner Appell, ich beug mich nochmal vor, Appell an die Sozialarbeitenden, die auch zuhören, das auf dem Schirm zu haben.
Genau. Und auf der anderen Seite, also gerade wenn wir jetzt auch die Möglichkeit haben, unsere Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, vielleicht aber auch wirklich zu sagen, Sophie, unterbrich mich, wenn du das nicht so siehst, aber halt zu sagen, okay, wenn euch und wenn Ihnen von Diskriminierung berichtet wird, das erstmal so anzunehmen und auf der anderen Seite aber auch so die eigenen Grenzen anzuerkennen. Also eine professionelle Diskriminierungsberatung erfordert eine Ausbildung, so eine Zusatzausbildung, wie meine Kollegin die gemacht hat. Und dann im Zweifelsfall natürlich sind die Servicestellen Antidiskriminierungsarbeit leider nicht so flächendeckend gut gesät, aber dann wirklich also im Sinne einer Co-Beratung sich dann Expertise von außen einzuholen, lieber zu verweisen. Es gibt einfach Themen, ich meine, du bist aus dem Bereich Suchtberatung, hast du gerade erzählt. Ich glaube, wir müssen einfach erkennen, so wir haben viele Kolleginnen und Kollegen, die auf ihre Teilbereiche spezialisiert sind, die mit einzubinden. Wir müssen nicht alles machen, weil tatsächlich manchmal es einfach auch ein Stück weit nach hinten losgehen kann. Und wir dann auch vielleicht für Verletzungen sorgen, die wir einfach nicht erzeugen wollen.
Da kämen wir irgendwie zu, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. So.
Ja, auch das bringt dir wieder Kommentare.
ja, tatsächlich, also gerne. Also es gibt, ich glaube jetzt zur Zeit gibt es 13 Servicestellen Antidiskriminierungsarbeit in NRW. Mhm. Es soll aufgestockt werden, wird aufgestockt auf über 30. Die KollegInnen sind gerne bereit, ich spreche mal für die anderen KollegInnen mitzuberaten. Auch tatsächlich sind wir auch gerne AnsprechpartnerInnen, wenn zum Beispiel Institutionen auch sagen, okay, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwie sind wir ja mit einer Situation konfrontiert, das können wir selber jetzt gerade nicht so richtig einschätzen, was machen wir da? Da sind wir auch ansprechbar oder zum Beispiel auch, wir machen auch Fortbildung für Kitas, wo dann zum Beispiel in den Workshops auch nochmal geschaut werden kann, wie sieht es hier eigentlich in der Einrichtung aus, so was kann da vielleicht noch ein bisschen diskriminierungssensibler gestaltet werden und so weiter. Da ist Thomas auch ein Experte in dem Bereich.
Wenn ich wäre irgendwie, ne, also keine Ahnung, wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, ihr müsstet einfach in wirklich jedes Unternehmen, das irgendwie mit Menschen zu tun hat.
Ja, genau. Ja, also theoretisch wäre, also nicht unbedingt nur wir, es gibt ja auch noch ganz viele andere tolle Personen, die
aber so als Stellvertreter sind.
Aber es wäre sehr, sehr sinnvoll und es wäre eine schöne Utopie, wenn das so wäre. Mhm. Ja. Da müssten wir hier anfangen. Also oder fangen wir hier an. Also das ist, da sind wir auch dabei. Also wir sind natürlich auch nicht davor gefeit. So, wir müssen uns auch, und unsere Institution muss sich auch damit auseinandersetzen, weil sonst wäre die Arbeit auch heuchlerisch.
Würdet ihr sagen, dass es in Deutschland sowas gibt wie einen Rechtsruck, von dem jetzt irgendwie, ja, zumindest im Internet wird viel darüber gesprochen, so, ich glaube, so medial auch hier und da. Glaubt ihr, sowas gibt es, was gibt es nicht? Ist das irgendwie euer Thema?
Ich fange mal mit Gefühlen an. Also tatsächlich habe ich persönlich Angst vor einem Rechtsruck. Sicherlich habe ich Angst davor, weil ich an einen Rechtsruck glaube. Und ich glaube tatsächlich auch, dass rechts als Sammelbecken ganz vieler Institutionen und Personen einfach auch unheimlich schlau agiert. Mhm. Und ich glaube, das begründet tatsächlich auch meine Angst. Gestern war im Deutschlandfunk zum Beispiel eine Reportage, wo es darum geht, wie Instagram-Gruppen, die sich speziell, also Mütter-Instagram-Gruppen, von der Identitären unterwandert werden, wo mit ganz seichten Themen erstmal so ein bisschen das Feld ausgelotet wird, wo dann irgendwann die Frage kommt, na Mensch, findet ihr nicht auch, dass eigentlich mehr für unsere Kinder getan werden müsste, als für die ganzen Flüchtlinge, um dann einfach immer stärker Personen an sich zu binden und immer mehr rechter Propaganda zu teilen, zu posten. Und von daher macht mir in besonderem Maße Angst die Wahrnehmung im Internet. Also ich selber bin tatsächlich auch nur auf Facebook. Ich bin jetzt gar nicht so intensiv auf Instagram unterwegs. Und Facebook ist für mich tatsächlich, also auch gerade, weil ich auch in so regionalen Gruppen bin, irgendwie dominiert von rechter oder extrem wertkonservativer Gesinnung. Mhm. Von, also wirklich, was man da auch an Menschenverachtung häufig erlebt und was auch in großem Maße unwidersprochen bleibt. Ja. Das macht mir wirklich Angst. Und ich glaube, gerade dieser Punkt, jede Meinung, die unwidersprochen bleibt, könnte man vielleicht sagen, gilt als legitime, als richtige Meinung. Und das macht mir enorm Angst. Und auf der anderen Seite merke ich einfach auch, wie anstrengend es ist, ständig dagegen vorzugehen. Es gibt natürlich viele Aktivistinnen, viele Privatmenschen, denen es immer wieder wichtig ist, sich dazu positionieren. Aber ich persönlich habe das Gefühl, der Kampf im Internet, zumindest nach meiner Wahrnehmung, ist schon ein Stück weit verloren. Das macht mir Angst. Auf der anderen Seite merke ich natürlich ganz stark, dass sicherlich auch nochmal bedingt durch Corona, dass es unserem Staat, unserem Sozialgefüge für mich schlechter geht, dass das immer unter stärkerer Belastung ist. Und ich glaube, wenn wir noch stärker in Verteilungskämpfe kommen, auch dann wird das Menschen noch stärker gegeneinander aufbringen. Und da ist gerade diese Trennlinie die können gerade die Kategorien, durch die auch heutzutage Diskriminierung erfolgt, können auch zu einer Trennlinie natürlich werden, auch in diesen Verteilungskämpfen. Und das macht mir natürlich Angst. Und ja, also ich möchte für mich ganz klar in so einer Welt nicht leben. Ich versuche alles oder viel zu tun, damit das nicht passiert. Aber ich bin tatsächlich auch ein Stück weit nicht ganz optimistisch.
Vielleicht noch ergänzend dazu. Also Rechtsruck, ich bin für den Begriff Rechtsruck keine Expertin. Ich finde aber grundsätzlich schwierig, vom Rechtsruck zu sprechen, weil das so, für mich klingt das so, als hätte es rechts vorher kaum gegeben. Mhm. So. Und das ist was ich irgendwie so grundsätzlich durch, wenn ich jetzt auf die deutsche Geschichte gucke, was sich da so durchzieht, ein einmaliger Ausfall in der Geschichte, nochmal und aber dazwischen war alles tutti, das stimmt ja so nicht, also Antisemitismus hat eine 2000-jährige Geschichte, ist also schon immer eigentlich gefühlt, ist schon immer gefühlt da. Rassismus, so wie wir ihn jetzt heute kennen, hat eine 500-jährige Geschichte und so weiter und so fort. Das heißt, das sind Diskriminierungslinien, die sich mit einer historischen Kontinuität so durch unser Leben ziehen. Das finde ich ist immer wichtig, das noch so beizubehalten. Also ich glaube, dass es gerade vermehrt sichtbar ist, vielleicht auch durch durch Medien, durch AfD und so weiter und so fort. Durch 2015, das wird ja immer als das Jahr gesagt, so wo das alles so ein bisschen angefangen hat. Wobei ich denke, dass es vorher, also es fängt ja nicht von 0 auf 100 an. Ja. Ich denke, es gab vorher Strukturen, es gibt Strukturen, die mehr oder weniger sichtbar sind und waren und die sich jetzt natürlich durch mediale Möglichkeiten nochmal auch anders sichtbar zeigen können. Und ich glaube aber, wie gesagt, also dass sich Rassismus und auch andere Diskriminierungsformen immer kontinuierlich, dass sie immer kontinuierlich da sind, mehr oder weniger sichtbar, je nachdem, wie die Stimmungslage gerade ist.
Ja.
Und trotzdem habe ich auch mehr Angst mittlerweile. Also es macht auch trotzdem was. Auch, also diese Sichtbarkeit macht was. Mhm. Ja.
Ich glaube tatsächlich, die Kollegin hat wie immer recht. Also wir müssen uns wirklich die Frage stellen. Also sind jetzt einfach nur neue Sprechräume geschaffen, die diese Einstellung, die es vielleicht auch einfach die ganze Zeit gab, irgendwie nochmal sichtbarer machen? Also vielleicht ist es so. Ich meine, irgendwie Studien zu rechten Einstellungen in der Gesellschaft gibt es schon lange. Und ich glaube, so signifikante Zuwächse gibt es da ja auch gar nicht. Das ist so das eine. Und auf der anderen Seite, die Kollegin hat ja gerade auch schon auf Herrn Adorno verwiesen. Mir ist jetzt gerade noch mal ein anderes Zitat eingefallen. Ich kann es nicht ganz genau, aber sinngemäß lautet es so, die nachfolgenden Generationen trifft nicht die Schuld an der Shoah. Aber ihnen obliegt die Verpflichtung, dafür Sorge zu tragen, dass wir nie wieder in eine ähnliche Situation kommen. Und ich glaube, das sollten wir uns alle mitnehmen. Und vielleicht ist die Frage auch gar nicht so relevant, ist es mehr geworden, sondern einfach zu akzeptieren, es ist da, es ist in einem Umfang da, der ganz klar spürbar ist, der auch nicht zu ignorieren ist, und sind wir nicht alle ab diesem Zeitpunkt, ab genau jetzt, ab genau dieser Minute dazu verpflichtet, alles dafür zu tun, dass im Prinzip diese Diskussionen, die aus dem gesellschaftlichen Feld kommen, einfach nicht den gesamtgesellschaftlichen Diskurs bestimmen.
Ich kann mich da irgendwie ganz gut an das Zitat von dir erinnern, was du sagtest, wir müssen an unserer Verantwortung bleiben. Wir müssen dabei bleiben, was in unserer eigenen Verantwortung ist. So, ne? Und dann vielleicht auch tatsächlich der Frage nachgehen, in was für einer Welt wollen wir leben und wie können wir Teil davon sein? So, wie können wir unsere Verantwortung auch darin sehen, zu sagen, hey, nie wieder. Jetzt würde ich vorschlagen, so ganz zum Schluss, wir sind auch schon ganz schön lang dabei und boah, ich merke auch, puh, das Gespräch hat auf jeden Fall was mit mir gemacht. So, finde ich auch spannend, finde ich stark, großartig. Wir sind aber auch irgendwie so ein Service-Podcast. zumindest habe ich den Begriff jetzt seit ein paar Folgen eingeführt. Und mal angenommen, es gäbe sowas wie ein paar gute Tipps irgendwie, um vielleicht dem einer großen Utopie ein Stück weit näher zu kommen oder vielleicht irgendwie diskriminierungsfreier zu sprechen oder um einfach nicht in Räume oder in Situationen zu verfallen, in denen man sich eigentlich gar nicht wehen möchte. Was wäre das?
Du schreibst noch, soll ich anfangen?
Mach mal.
Okay, also ja, tatsächlich, es ist ein bisschen das, was vorhin auch als Thema schon mal aufgekommen ist, also halt wirklich auch erstmal in erster Linie bei sich selber zu bleiben, zu akzeptieren, dass Rassismus eine gesamtgesellschaftliche Realität ist. Und das müssen wir anerkennen. Und natürlich auch den Fokus, und das ist schmerzhaft, hat die Kollegin gerade gesagt, halt wirklich auch zu gucken, wie bin ich selber verstrickt? Und gerade auch als weiße Person auch nochmal zu schauen, okay, wie profitiere ich auch von dem System? Ist dann Stufe 2, tut nochmal ein bisschen mehr weh. Und darauf folgend kann man dann halt wirklich auch nochmal genau überlegen, also was kann ich tun, was können wir tun und was können wir von anderen fordern. Also ich glaube, da müssen wir wirklich schauen, da sind wirklich auch nochmal so Schlagworte genannt, die vorhin auch schon aufgetaucht sind, also kritisches Weißsein, wirklich eigene Privilegien hinterfragen und auf der anderen Seite aber auch bereit zu sein, eigene Privilegien auch zu teilen für das große gesellschaftliche Ganze. Und ich glaube, wenn wir dazu auf dem guten Wege sind, dann erst dann können wir, glaube ich, eine große gesamtgesellschaftliche Vision entwickeln und uns der Frage stellen, okay, wie wollen wir zukünftig eigentlich in einer gerechten Gesellschaft leben? Habt ihr jetzt auch Tränen in den Augen?
Ja. Nein. Ich kann kaum noch sprechen. Ja, Thomas hat die ersten Schritte schon genannt, so, da bin ich ganz bei ihm. Und vielleicht darauf aufbauend ist der Appell auch nochmal, nicht zu schweigen und nicht zu tun, nicht wegzusehen, wenn Diskriminierungssituationen auftauchen, wenn diskriminierende Sprache verwendet wird, wenn diskriminierend gehandelt wird, gerade auch als nicht betroffene Personen dort nicht wegzusehen, sich zu solidarisieren. Wir sind hier bei der AWO, Solidarität, soziale Arbeit benutzt das Wort ja auch ganz gern und hier kann es dann auch tatsächlich gefüllt werden. Und zwar zum Beispiel, wie gesagt, also aus weißer Perspektive jetzt auch explizit nochmal für weiße KollegInnen, Verbündete sein und zwar nicht nur Verbündete im Sinne von, ich positioniere mich in meiner Freizeit oder privat positioniere ich mich antirassistisch und nenne mich Antirassistin und sonst passiert da aber nichts viel, sondern tatsächlich wirklich aktiv zu sein. Und das ist, glaube ich, das wurde heute war ich auch bei einem spannenden Webinar dabei, wo es auch um kritisches Weißsein ging. Da wurde auch vom Verbündetenschaft gesprochen und dass dieser Begriff tatsächlich halt auch schon so beladen ist mit diesem, ich bin halt nicht gezwungen, was zu tun, sondern ich entscheide mich, wenn, dann muss ich mich aktiv dafür entscheiden, was zu tun. Und dass daher zum Beispiel jetzt auch der Begriff, der ist noch so ein bisschen auch hinterfragbar, aber der Begriff Komplize jetzt vermehrt auch genutzt wird, weil das nochmal so eine mehr Verbundenheit zeigt. So, man steckt gemeinsam da drin und man hat auch eine also Handlungspflicht irgendwie dann, dass das halt mehr genutzt wird und einfach aktiv sein, nicht leise sein, nicht wegsehen. Das sind so die Appelle, die nach dieser Sensibilisierung folgen. Und ich glaube, dass wenn die schweigende Mehrheit, die wir ja gerade zur Zeit noch haben, wenn die laut wird und aktiv wird, ich glaube, dann ändert sich wirklich was. So, das ist meine Utopie.
Ja. Cool. Und damit bedanke ich mich ganz, ganz super recht herzlich. Spannendes Gespräch. Ich hatte auch das Gefühl, boah, wir sind echt mit viel Herzblut bei der Sache. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle oder sprechen uns an der einen oder anderen Stelle wieder. Tausend Dank, dass ich hier sein durfte. Tausend Dank für das tolle fachliche Gespräch. Ich nehme viel mit. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer von uns auch. Und ja, schreibt mir, falls ihr anderer Meinung seid oder falls ihr der gleichen Meinung seid oder ja, was auch immer. Alles Gute. Vielen Dank. Ciao.
Tschüss.
Tschüss.